Eins meiner spannendsten oder witzigsten Erlebnisse war eine Logistikimmobilie von DHL in Göteborg am dortigen Flughafen. Und die sieht ansonsten, also sieht genau gleich aus wie in Deutschland. Tore, Anfahrtswege, LKW kann umdrehen. Und in den Sozialbereichen, in der Umkleidekabine, stand original eine Sauna drin. Genau, und der Hausmeister hat mir erzählt, das haben alle Logistikimmobilien da im Sozialbereich. Also der LKW-Fahrer, wenn er dann wartet, bis sein LKW vollgemacht wird, der macht doch mal eine Sauna dort.
Das ist, ich unterstütze das.
Betriebliches Gesundheitsmanagement, ja, oder? Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Ich bin ganz aufgeregt, weil wir tatsächlich heute wieder in Stade, noch in Gera sind, sondern es jähren sich die OnGeoDays. Wir haben ja letztes Jahr schon eine Live-Aufnahme von den OnGeoDays gemacht und wir sitzen hier zusammen in, ja, einer Runde zu dritt, weil wir...
In Erfurt?
In Erfurt, tatsächlich am Domplatz, ganz in der Nähe davon. Und bei mir ist natürlich Patrick.
Hallo.
Und wir haben einen ganz, 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 ganz fantastischen Gast. Lieber Markus, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
Ja, hallihallo. Mein Name ist Markus Thormann. Ich bin Leiter der strategischen Kundenberatung. Ich leite strategische Kundenprojekte bei der Firma Fahrländer und Partner. Bin Immobiliengutachter und Bewerter seit 2012. So lang komme ich auch schon selbst zu den OnGeoDays.
Schön.
Bin 37 Jahre, bin in der Welt rumgekommen, habe in Deutschland viel bewertet, war Standortleiter bei einem Bewertungsdienstleister, habe bei einem internationalen Unternehmen ein eigenes Team aufgebaut für die Industrie- und Logistikbewertung, habe in Europa Immobilien bewertet, hatte viel Glück und bin zwischen 2019 und 2025 Vorstand der VDP Consulting gewesen.
Toll.
Und ja, freue mich heute hier dabei zu sein.
Und ich habe gestern mehrfach von Ron gehört, dass du der jüngste Hüpzert-Sachverständige warst, den es gab. Ist das richtig?
Ja, das ist mir zugetragen worden. Tatsächlich nicht als Hüpzert-F, sondern Hüpzert-S. Ich habe dann die Zweistufigkeit gewählt. Erst den S-Schein und dann den Delta-Schein. Ich würde es immer wieder so tun. Und ich glaube, zwischenzeitlich ist das auch überholt. Zumindest war ich damals der Jüngste, der die Zertifizierung gemacht hat.
Du bist ja älter geworden.
Nein, es sind andere Junge nachgekommen. Dank der wundervollen Arbeit der Hüpzert von Tanja Reis auch. Nachwuchsförderung, Zertifizierung. Junge Menschen kommen in Teilen auch früher als früher zur Sachverständigkeit und können sich dann zertifizieren lassen zum S.
Was war denn schon früh? Darf ich mal fragen?
Ja, wenn ich jetzt zurückdenke, 2012 muss es gewesen sein, 2012, 2013, da war ich 24, 25.
Cool. Ja,
genau.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Nachträglich. Vielen Dank. Die Rezertifizierung läuft. Insofern, fingers crossed.
Ja, genau.
Daumen gedrückt halten.
Ich bin jetzt mal ganz neugierig. Du hast ja gesagt, du hast europaweit auch mit bewertet. Patrick, Frage an dich. Was war dein ausländischstes Objekt, das du eigentlich jemals bewertet hast? Wir haben gerade beim Mittagessen über ein Ferienhaus in Schweden gesprochen, deswegen bin ich jetzt einfach mal neugierig.
Tatsächlich Ferienhaus, aber in Holland.
Okay.
Man muss ja mal sagen, wir haben ja eigentlich nur in Deutschland ein sehr aufwendiges, mehrschichtiges Bewertungssystem. Ich habe damals sehr schnell gelernt, auch über die EVS heißen, European Valuation Standards zum Beispiel, die es gibt, dass der Großteil eigentlich in der internationalen Bewertung eher im, ich sag mal, Vergleichswertverfahren abläuft erstmal, einstiegsweise. Markus guckt schon.
Ja.
Aber grundlegend habe ich festgestellt, nur dass es halt keine Kaufpreissammlungen gibt. Ne? Also das ist international ein bisschen schwierig. Aber definitiv noch ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen musste. Wir hatten dann mal, das fand ich sehr schön, eine Anfrage, dass wir an der Côte d'Azur, ja, erinnerst du dich? Da stand ich ja schon mit gepackten Koffern, aber das ist leider nichts geworden.
Schade. Das ist schade. Ja. Markus, was war dein fernstes Objekt?
Die Kilometer habe ich nicht gezählt, aber ich glaube Finnland, Helsinki.
Oh, spannend.
Genau. Aber das war zu der Zeit, als ich für einen großen Immobiliendienstleister Logistik- und Industrieimmobilien bewertet habe. Also ich kenne die europaweiten Gewerbegebiete.
Das ist ja interessant.
Genau. Ja. Aber mit dieses schönste Erlebnis war auf jeden Fall, waren Touren dann durch Europa, also erst Schweden, dann Finnland und Helsinki. Ja, dann wer klug ist, macht das kurz vorm Wochenende.
Ja. Das kann ich mir vorstellen, ja.
Und das war schon mal fliegt da. Dann erst Sonntagabend wieder zurück. Ja. Eins meiner spannendsten oder witzigsten Erlebnisse war eine Logistikimmobilie von DHL in Göteborg am dortigen Flughafen. Und die sieht ansonsten, also sieht genau gleich aus wie in Deutschland. Tore, Anfahrtswege, LKW kann umdrehen und in den Sozialbereichen, in der Umkleidekabine, stand original eine Sauna drin.
Ui.
Genau, und der Hausmeister hat mir erzählt, das haben alle Logistikimmobilien da im Sozialbereich. Also der LKW-Fahrer, wenn er dann wartet, bis sein LKW vollgemacht wird, der macht doch mal eine Sauna dort.
Das ist doch ich unterstütze das.
Betriebliches Gesundheitsmanagement, ja. Oder? Ja. Finde ich großartig. Sollten wir drüber nachdenken. Nein, Markus, vielen, vielen lieben Dank. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, wir, also Patrick und ich, sind ja, was den Podcast angeht, etwas unstrukturiert. Aber zwei Dinge, an die halten wir uns doch recht konsequent. Dein Highlight der Woche, auch wenn ich persönlich hoffe, dass es für uns alle die On-Geo-Days sind, für mich ist es zumindest so. Was war denn deins?
Doch, auf jeden Fall sind sie auch. Mhm. Ja, ich habe den Job gewechselt, bin seit 1. April bei Fahrländer und Partner. Insofern ist das, ich habe morgen einen Vortrag hier auf den On-Geo-Days, 9.30 Uhr, gut gewählt, damit ich heute Abend auf der Party brav früh gehe. Und auch immer eine Karte als Dozent, als Vortragender hier bekommen. Insofern lade ich mich selber ein und weiß, kein anderer wird den 9.30 Uhr Termin nach dieser wundervollen Party übernehmen. Die Umgehe, die ist ganz, ja, ich bin in Sachsen groß geworden. Erfurt ist so schön, ich komme jedes Jahr gerne her. Mittlerweile ist es im Frühling. Meine ersten Umgehe-Days waren noch im bitteren Winter. Januar, Februar, November, Dezember. Ja, ist gestern unter den alten Füchsen, Hasen besprochen worden, was man hier schon alles
hört davon, ja. Anne ist jetzt übrigens an die Staatsgrenze nach Sachsen gezogen, gerade frisch.
Ja, wir haben das gerade schon gehabt, tatsächlich, dass in dem Ort, in dem Markus mit aufgewachsen ist, da war ich letzte Woche Freitag.
Ja.
Also Sachsen ist ja mittlerweile meine Westentasche.
Ja, ich komme ja aus Sachsen und ich kann natürlich mit Fug und Recht behaupten, das Höchste, was der Mensch auf Erden werden kann, ist Sachse.
Ach, das finde ich hoch, das finde ich hoch.
Viele Hörer werden uns jetzt abschalten in dem Moment. Nee, freut mich, ja, spannend. Du machst auch Ostsachsen-Bewertung,
hast alles.
Du
mir erzählt. Ost, West, Mittel, Nord, Süden. Also tatsächlich, genau. wir haben komplett in Sachsen zu schaffen. Mhm. Vorwiegend hatte ich ja schon erzählt, Ostsachsen. Das ist eigentlich so momentan mein Schwerpunkt. Aber ich wohne ja an der Grenze zu Sachsen, tatsächlich. Also wir umkreisen Zwickau. Zwickau. Mit unserem Wohnort. Ja, deswegen, ich fühle das, ich finde das sehr sympathisch, weil in dieser ganzen Bewertungswelt, also fernab jetzt auch der On-Geo-Days, sage ich immer sehr gern, sind wir Ostkinder recht wenig vertreten, finde ich.
Nicht so.
Nee, ja, also bei uns tatsächlich schon, habe ich das Gefühl. Dass auch
bei uns in der Firma bist du die Einzige.
Ja, naja, gut. Aber auch in den Seminaren, also auch damals in meiner Sachverständigenausbildung, maximal nach Berlin. Aber ansonsten, so aus der ganzen Ecke Sachsen, auch gerade Leipzig oder ähnliches, gar nicht, tatsächlich.
Ja, es liegt vielleicht auch am Immobilienmarkt, ne? Also, der hat eine andere Prägung. In Ostdeutschland wird auch nicht so viel finanziert wie in Westdeutschland. Die Kaufpreise sind andere, die Menschen sind sparsamer. Die Sesshaftigkeit ist eine andere Altersdemografie. Insofern, ja, spannendes Thema. Tanja Reiß kommt aus Torgau, aus Eilenburg bei Leipzig.
Moment, aus Altenburg?
Eilenburg.
Eilenburg, ich wollte schon sagen, das war ein sehr gesächseltes Altenburg.
Und ich selbst komme aus Waldheim in Sachsen. Und die Annette Wünsche kommt aus Leipzig. Der Olaf Steitz, Leiter der Bewertung der Deutschen Bank, kommt aus Grimma. Also es gibt schön ein paar Sachsen, die es hochgeschafft haben.
Na, hör schon mal. Ich gebe mir Mühe. Nein, super schön, dass du bei uns bist. Wir haben ja, das haben wir ja auch schon veröffentlicht, also das Hauptthema: Würdest du im nächsten Leben nochmal Sachverständiger werden? Oder, weil die Frage, denke ich mal, recht schnell beantwortet ist, was treibt dich an, diesen Beruf weiter auszuüben und ihn natürlich auch weiter zu empfehlen.
Und nochmal zu machen und wie vor allem.
Ja, das ist ja auch ein Punkt. Wir haben uns ja im Vorhinein schon mal ganz kurz dazu unterhalten, dass du dazu ja eine ganz, ganz interessante Meinung hast. Deswegen vielleicht stelle ich diese Frage einfach mal in den Raum. Würdest du im nächsten Leben nochmal Sachverständiger werden?
Ja, ich habe es im nächsten Leben wahrscheinlich auch nicht wieder ganz in der Hand. Es ist von Zufällen geprägt worden. Mein Weg dahin, ganz sicher. Weil ich Finanzierungsspezialist war bei verschiedenen Banken und dann über Umwege gemerkt habe, da gibt es eine Stelle, die ausgeschrieben ist, Immobilienbewertung. Und der Vertrieb in der Baufinanzierung war relativ hart. Ich bin auch jahrzehntelang Workaholic gewesen und habe dann auf jeden Fall was gesucht, wo ich eine bessere Möglichkeit habe, erstmal mit Immobilien was zu machen, der Finanzierung treu zu bleiben, meiner damaligen Bank treu zu bleiben, aber mich aus der Baufinanzierung etwas rauszunehmen, weil mich das damals sehr angestrengt hat, beinahe kaputt gemacht hat. Und insofern würde ich es machen, weil die Immobilienbewertung hat mir geholfen. Das war also ein großer Glücksfall. Ja. Weil erstmal, es ist vom Grunde nach erstmal ein einfaches Geschäft. Ne? Du kriegst einen Immobilienbewertungsfall und dann kannst du ein bisschen rausfahren, kannst ein bisschen recherchieren, schreibst ein Gutachten und dann gibst du das Gutachten weg, fertig ist es. Klar, das Ganze ist digitalisierter geworden, wir arbeiten mit mehr Daten, vielleicht mit ein paar Szenarien. Aber das Schöne ist, du hast wiederkehrendes Geschäft und bist auch mit der Immobilie verbunden, bist ein gut bezahlter Zuschauer. Oder?
Das ist schön.
Und ich fand es auch immer wie Sendung mit der Maus, das muss ich auch sagen. Gerade bei Industrie und Logistik, was habe ich gehabt? Tiefkühllager, eine Produktion von der Firma Stork, ne, wo so Werthers Echte produziert werden. Was habe ich gehabt? Spezial abgesicherte Automobilproduzenten, die für AMG arbeiten. Ganz viel, ja. Mit Besenmacherei, das war wirklich Sendung mit der Maus, wie so Besen hergestellt werden.
Ich habe ja so einen kleinen Traum, das erzähle ich immer ganz gern. Ich möchte irgendwann im Leben mal einen Freizeitpark besuchen. Ich weiß nicht warum.
Hatten also, hatten wir auch. Ja, ich war in meinem Leben dabei bei einem Sea Life. Ja.
Oh, ja. Also bei sowas würde ich auch mal eine Tasche tragen, sage ich immer ganz ernst.
Deswegen, was ist
eine Tasche tragen. Also ich würde auch mal mitgehen und dann Assistenz spielen. Deswegen, das finde ich einfach spannend.
Ja, in Deutschland gibt es ja keinen richtig spezialisierten Bewerter, der da richtig das als Brand, als Marke hat. International ist es so, dass die großen Dienstleister, deren Namen ich jetzt mal nicht nennen will, die großen Maklerhäuser, die haben Spezialistenteams. Viele von denen sitzen immer noch in London. Und mein Ex-Arbeitgeber, wo ich war, grünes Logo, die haben ein Spezialistenteam gehabt, die haben Musicals bewertet, Freizeitparks, Kinocenter, Tag ein, Tag aus und europaweit. Ne? Also die durften dann die geilen Sachen sehen, die haben nicht nur das Gewerbegebiet gesehen wie ich, sondern die haben dann...
Das ist dann so die Paw Patrol mit den Bewertern. Ja. Cool,
ich glaube, braucht es.
So ein kleines Life-Goal, glaube ich, gerade gekriegt. Das sollte vielleicht von seinem Buch mal aufgegriffen werden. Ja, sehr cool. Also ich würde ja gerne darüber noch mehr erfahren und vielleicht nochmal back to the topic. Ist es schon zu empfehlen, oder?
Ja, doch. Auf jeden Fall. Also ich hatte auch großes Glück. Ich war wie auf der Walz, wie ein kleiner Handwerker. Ich habe angefangen bei der Hypovereinsbank mit dem dualen Studium und dann bin ich in der Bankenwelt hängen geblieben, habe Finanzierung gemacht und dann eben Immobiliengutachter. Und dann war ich lange in Stuttgart und bin dann nach Frankfurt gegangen, war dann junger Standortleiter für einen Bewertungsdienstleister. Total naiv, habe einen Standort wieder aufgebaut oder aufmachen dürfen, der total auf Null lag. Der hatte mal 12 Mitarbeiter und als ich ankam, hat der letzte Mitarbeiter mir einen Schlüssel in die Hand gedrückt.
Ach Gott!
Also die erste Aufgabe als Führungskraft war Turnaround. Da war ich 28. Mhm. Und dann bin ich zum internationalen Dienstleister gegangen, habe so ein Team gegründet von 0 auf 5 Leute in anderthalb Jahren.
Toll!
Und die letzten 5 Jahre bei VDP Consulting. Und da habe ich mit einem Team Bewertungsprozesse restrukturiert, aktualisiert, digitalisiert. Wir haben Banken vor dem Entzug der Banklizenz bewahrt.
Okay.
Wir haben neue Lizenzen erreicht im Pfandbriefgeschäft. Und ich hatte großes Glück, weil ich international und national alle Bewertungsprozesse sehen durfte, in Banken, bei Investoren. Ich sage immer, in Deutschland kannst du mit einem deutschen Bankkunden nachts um 3 über eine Baulast philosophieren. Und mit einem internationalen Investor über die dritte Nachkommastelle der Nettoanfangsrendite. Das ging auch. Alles habe ich durch. Ganz, ganz großes Glück. Ich würde das auch jedem wünschen. Als ich bei meiner ersten Geodes, das ist vielleicht ganz witzig, da hatte ich einen Wortbeitrag. Damals gab es noch einen Geschäftsführer und Gründer von Ungeo, Herr Dr. Wiegel. Und ich habe mich, weil ich ein kleines Schnatterinchen bin, an der Panel-Diskussion beteiligt, aufgestanden und gesagt, wie alt ich bin. Also gerade so 24, 25 und dass ich eben Gutachter bin und hatte da so einen Wortbeitrag. Und ich werde nie vergessen, wie einer der Mitglieder von einem der Kundenbeiräte von Ungeo, auch namhafter Bewerter von einer Fondsgesellschaft, gesagt hat, also er hätte sich am Leben nie getraut, mit 25 zu sagen, er ist Gutachter.
Okay.
Auch. Und hat mich nicht beim Namen genannt. Und damals habe ich nur den Kopf geschüttelt, aber mittlerweile muss ich sagen, er hat schon recht, ja, doch. Ich glaube, das Thema Erfahrung, ne, das ist auch was Schönes. Ja. Also ich mache viel mit KI, aber Bauchgefühl bleibt eben auch noch. Ruhe auch in Stresssituationen. Kunden, die anrufen und sagen, ich brauche ein Gutachten, ich brauche dies, das, es muss schnell gehen. Ruhe gehört dazu, den Mann.
Ja, das ist interessanterweise ein Thema, das Anne und ich auch sehr häufig haben. Ne? Also wirklich manchmal diese Dinge auch mal erstmal, ich sag mal, aus einer Metaebene nochmal anzugucken, dann nochmal draufzuschauen und zu sagen, So, und jetzt machen wir uns in Ruhe mal Gedanken darüber, wollen wir diesen Auftrag? Bringt auch uns dieser Auftrag einen Mehrwert? Was wollen wir dafür an Geld haben? Und gibt es irgendwelche Dinge, die wir noch zusätzlich berücksichtigen müssen? Das ist natürlich was am Anfang klar, wenn dann spannende Aufträge kommen, dann bist du ja schnell dabei und sagst, ja geil, das ist ein guter Umsatz, das will ich haben. Und dann stehst du da und am Ende des Tages stellst du fest, dieser Umsatz hätte mit ein bisschen Nachdenken noch besser sein können, wenn man es besser mal durchdacht hätte und strukturierter durchdacht hätte. Und das ist aber so ein Ding, ja, das sehe ich auch. Also ich habe mich ja mit 21 selbstständig gemacht. Zwei Monate oder drei Monate, bevor ich erfahren habe, dass ich Papa werde. Ich kam aus der Bank und habe dann festgestellt, also du wirst das wahrscheinlich bestätigen, wenn man so jung unterwegs ist, macht man sich weniger Gedanken wie mit fortschreitendem Alter. Genau, und das ist gut so. Das ist gut so. Aber was natürlich dann auch irgendwann kommt, das ist diese Erfahrung und diese Ruhe und die Gelassenheit. Ich finde, das ist schon, hast du recht, das ist ein wichtiger Skill, der
dazu kommt. In den Vorgesprächen fand ich es auch schön, dass wir darüber gesprochen haben, wie wir zu den Berufen gefunden haben.
Ja.
Anne, deine Geschichte, hast du die eigentlich schon mal erzählt im Podcast?
Oh, bestimmt, tatsächlich. Also ich bin einer von den 95%, die auch über die Bank dahin gekommen sind. Das ist sehr ähnlich. Ich habe bei der regionalen Sparkasse Bankkauffrau gelernt und dann gab es nach meiner Ausbildung die Chance, Trainee zu werden. Das war damals nämlich total hip und cool. Trainee,
Name,
ja.
Ich bin
war, glaube ich, der erste Trainee der Sparkasse damals in der Immobilienabteilung. Habe damals das habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt, meinen Arbeitsvertrag auf dem Bierdeckel klar gemacht bei der Übergabe des Zeugnisses. Mir hat der VV der Sparkasse hat mir mein Zeugnis in die Hände gedrückt und ich hatte mündlich damals mit 99% abgeschlossen. Da war auch ganz stolz auf mich. Dann sagte ich, während er mir die Hand gestellt hat, sagen Sie mal, die Stelle als Trainee Immobilienabteilung ist ja eigentlich noch frei. Und dann guckte mich der VV an und sagte, Frau Kackhoff, wenn Sie wollen. Und ich sage, jetzt ja, dann kriegen Sie die Stelle. Und die Personalabteilerin neben mir, die guckte schon so richtig bedrümmelt wahrscheinlich. Und ich habe ja gesagt und bin dann Trainee geworden. Und habe in diesen anderthalb Jahren alles gemacht. War also, ich sag mal, ein bisschen besser bezahlter Azubi, aber schlecht bezahlter Facharbeiter.
Ja.
Und habe in der Zeit diese Immobilienverwaltung, Verkauf, Finanzierung mitgemacht und durfte, vorwiegend tatsächlich Verwaltung und Vermietung. Habe aber alles mal kennengelernt, weil ich kam ja aus dem Bankenumfeld, hatte also von Immobilien eigentlich keine Ahnung. Und bin aber auch dann mal als Fachpraktikant in die Belehrungsvermittlung gekommen. Und ich habe damals Sprengnetter der Woche einen Kommentar dort stehen sehen, diese 16 Bände. Und ich war ganz verliebt, weil...
Die waren auch toll, die sind nämlich aktualisiert worden. Also mal, wir können es mal offen sagen, es gibt viele tolle Themen bei Sprengnetter. Und diese Seitenaktualisierung, sehr niedrigschwellig, total toll erklärt. Und man muss auch Professor Sprengnetter zugute halten, dass auch viele Spezialfälle, da hat er sich frühzeitig immer auch Gedanken gemacht, wie man die abhandeln kann.
Vor allem wollte ich halt verstehen, wie diese Magie funktioniert der Immobilienbewertung, weil das war für mich so, das ist so eine ganz hohe Wissenschaft gewesen, ich wollte wissen, wie die funktioniert.
Ich habe die Bände noch vor meinem geistigen Auge, da reden wir nicht über Magie, es war so ein ganz komischer, gummierter, blauer Einband, so halb fluffig, ganz schlimme Ringordner.
Wie die für die Verwaltungsfachangestellten, finde ich. Die sehen genauso aus. Mhm. So, und dann führte aber in der Bank nicht der Weg dahin, ging nicht. Und dann habe ich aus Trotz dann gesagt, dann mache ich es halt allein. Und das hatte ich dir auch schon erzählt, es gibt bei uns, auch jetzt meiner Meinung nach, nicht sehr viele Möglichkeiten, ins Angestelltenverhältnis zu kommen. So, das wusste ich, wenn ich das mache, mache ich das als Selbstständige. Ich war damals auch 25, stand genau einen Monat vor der Geburt meiner zweiten Tochter und habe da meine Firma gegründet tatsächlich und über ganz, ganz viele tolle, fantastische Wege, die wir schon ganz häufig im Podcast besprochen haben, bin ich jetzt hier und darf A, zusammen mit Patrick ja die Sozietät quasi leiten und B, mein eigenes Sachverständigenbüro und würde mich jederzeit wieder für diesen Beruf entscheiden. Deswegen, Patrick?
Ja, ich klebe an euren Lippen. Ich mag diesen Austausch gerade sehr. Jetzt hast du gerade ja schon etwas angesprochen, was im Moment ja komplett in aller Munde ist. Ne? Du arbeitest auch mit KI. So, das heißt, für mich schon mal intern Schema abgehakt. Du gehörst nicht zu den alten weißen Männern, die sich ihre Schreibmaschine zurückwünschen. Hatte ich jetzt auch nicht so erwartet. Ja? Auf der anderen Seite kämpfe ich im Moment immer sehr stark damit, dass überall KI draufsteht. Und wenn man mal genauer hinguckt, ist es eigentlich Statistik. Da ist mir immer auch in den vorherigen Podcasts immer wichtig gewesen, dass wir das differenzieren. Und wenn wir hier, dass die Leute sich darauf verlassen können, wenn wir hier über KI reden, dass wir auch über KI reden und nicht über Statistik, die KI genannt wird, weil sie sich besser verkauft dann. So. Und da ist, also du hast jetzt ja dann auch schon eine lange Erfahrung. Und also wir haben gerade in den Vorgesprächen einen total coolen Move gehabt, in dem du gesagt hast, naja, eigentlich, wenn wir das, also korrigiere mich bitte, wenn ich das falsch verstanden habe, aber eigentlich so wie Immobilienbewertung jetzt ist, rein technisch, bräuchte man uns Gutachter gar nicht mehr.
Genau, also ja. Zumindest in Deutschland mit dem starken Fokus auf Transaktionsdaten. Ja. Das heißt, wir reden ja erstmal, also jetzt hast du gesagt, ne, also KI ist natürlich eine sophistizierte statistische Möglichkeit. Ich würde immer unterscheiden zwischen klassischen KI-Möglichkeiten, die wir auch schon seit Jahren kennen, wie Python-Modelle. Mhm. Das ist so ein bisschen, man kann auch vereinfacht sagen, besseres Excel. Viel besseres Excel. Dann haben wir das maschinelle Lernen, also automatisiertes Lernen. Das heißt, ich habe ganz viele Einzelfälle und über diese Einzelfälle, die komplex sind, ja, lerne ich das, trainiere ich ein System. Auch da kann Python eine Rolle spielen. Und darüber hinaus gibt es dann noch das Thema generative AI. Das heißt, ich lerne, trainiere in die KI eine Richtlinie vielleicht, eine Wertermittlungsrichtlinie oder so ein Springdata-Handbuch, wenn ich es dürfte. Habe ich noch nie gemacht, Springdata, falls ihr zuhört, mache ich nicht.
Und,
können wir das rausschneiden? Ja. Und dann versteht die KI davon ausgehen, wie ein Gutachten funktioniert. Ja, da kann ich euch auch gerne erzählen, wie das die letzten Jahre lief. Wir haben viel gelernt. Ich glaube, das größte Learning ist, oder mit eins der wesentlichsten Themen aus den letzten Jahren, dass meine KI-Dienstleister, mit denen ich das erarbeitet habe, mir oft gesagt haben, also das und das Level erreichen wir in anderthalb Jahren. Und dann kamen sie anderthalb Monate zu mir und haben gesagt, okay, also wir kriegen es hin. What's next? Und ich selber mache auch viel in ganz vielen Situationen, auch als Strategieberater mit KI-Lösungen erarbeite ich mir die Meilensteine für den Kunden, betreibe Wissensmanagement damit. Also es gibt ganz viele Themen, die ich damit erarbeite. Und natürlich brauchen wir Menschen im Prozess. Also ich will ja keinen aus dem Prozess holen. Ich glaube nicht, dass KI in dem jetzigen Stadium in jedem Fall besser sein kann als die Menschen, die da drin arbeiten. Das rein tradierte Bild im System zu arbeiten, das heißt zu erkennen, was passiert, wie ist das Verhältnis zwischen Wohnfläche zum Wohnmietmarkt, ne? Also ja. Wo ist da die relevante Miete, aber auch den Abgleich zu finden, wer zahlt es morgen noch? Ja, können sich das Haushalt heute überhaupt noch dauerhaft leisten? Was würde passieren, wenn vielleicht auch die Gaspreise wieder steigen? Das sind vor allem auch Gimmicks, wo ich ein großes Potenzial sehe. Ja. Die technische Umgebung ist noch lange nicht so weit. Es geht um Datensicherheit, es geht um Schnittstellen, es geht um Interoperationalität. Das braucht einen Weg von sicherlich noch 10 Jahren, bis wir das in den Gedankengängen drin haben. Wir haben natürlich auch berufsständige Schutzmechanismen wie Zertifizierungen. Wir haben verschiedene Gesetze in Deutschland. Das ist auch alles gut und richtig. Es geht um was ganz Wichtiges der Gesellschaft, um Vermögenswerte, Grund und Boden. Darum haben sich seit Jahrhunderten auch gesellschaftliche Konflikte entzündet. Der Gutachter ist da auch ein wesentliches Bindeglied, um das zu befrieden. Das sollten wir nicht loslassen. Technisch gesehen könnten wir aber heute viel mehr machen als das, was da getan wird.
Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden und starken Ansatz, dem ich auch sehr folge. Also es ist aus meiner Sicht auch so, wenn es rein nur um die Bewertung ginge und um die faktische Ableitung eines Marktwerts aus transaktionsbasierten Daten, dann braucht es uns nicht. Mhm. Für mich gibt es da immer zwei Schlagworte. Einmal, wenn ich an KI denke, Human in the Loop.
Genau.
Und dann, wenn ich an die Menschen denke, Menschen kaufen nur von Menschen. Mhm. Das sind für mich so zwei Dinge. Ich glaube, da kommt es so ein bisschen auch noch auf den Markt an. Ne? Mhm. Also diese ganzen, also LVM-Modelle zum Beispiel, da findet ja de facto kaum noch menschlicher Kontakt statt. Ich denke nur an die Wertplausibilisierung zum Beispiel, Deckungsschockprüfung, was weiß ich was. Aber wenn ich jetzt so ans klassische, ich sag mal Einsteigergeschäft denke, dann ist es schon so, dass die Menschen sich schon besser fühlen, wenn der Gutachter vor Ort war, wenn sie den gesehen haben, wenn sie den mal anfassen konnten. Ne? So.
Was machst du denn in deinem Ort,
Sammy? Anja, wirst du angefasst?
Egal. Ja, ich finde schon, dass manchmal
will ich auch noch.
Das ist in Ordnung.
Aber ich habe noch keiner angefasst.
Und das sind Punkte, wo ich mir immer denke, das sind Prozesse, die so langsam verschwinden, dass einmal die Gesetzgebung da auch das nicht ändern wird. Ja, da, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich sag mal nehmen wir mal eine ZPO oder sowas drinsteht, dass kein Sachverständiger, sondern ein Wertermittlungssystem ausreichend ist, um den Verkehrswert für eine Immobilie festzusetzen, meiner Zinsversteigerung oder was weiß ich. Gut, das wäre dann ZVG, aber ist wurscht. Und bei diesem Human in the Loop zum Beispiel, das ist noch so ein Punkt für mich, wenn man jetzt mal die KI-Modelle sich anguckt. Wir hatten 3.5 noch, dann kam 4.0. 4.0 hatte eine Halluzinationsquote von 65%.
Du bist bei OpenAI, ChatGPT, ja, bei,
ne? Genau, das ist wichtig, dass du den Hörern genau, sorry, sagst, genau. Du hast vollkommen recht. Und jetzt mit 4.5 bzw. O3 Mini liegen wir bei einer Halluzinationsquote von 35%. Mhm. Das heißt, das sind ja schon wirklich krasse Fortschritte. Und wir hatten jetzt in der vorletzten Folge den Kilian Lang von Velaro da, die übrigens ihre eigene Reguvis-KI nicht mit dem Kleiber gefüttert haben, wie er uns erzählt hat. Mhm. Aber die zum Beispiel auch sagen, sie haben immer eigentlich für das, auch vor allem für das Feeling, nochmal diesen Human in the Loop. Damit auch der Sachverständige noch ein bisschen das...
Genau.
Das sind ganz viele psychologische Aspekte.
Ne? Ja, aber es sind auch mathematische Aspekte. Ne? Also das Berufsbild des Bewertenden wird noch komplexer. Und die Teams sollten diverser werden. Ich bin selbst auch Dozent an vielen Hochschulen, mache das gern. Ich wollte auch immer Lehrer werden. Also bevor ich Gutachter geworden bin, wollte ich eigentlich Lehrer werden. Und dann bin ich zur Bank gegangen. Anderes Thema. Und ja, seit Jahren ist so meine Faustformel, ab einer Mitarbeiterstärke von 5 Mitarbeitenden lohnt eine Zusatzmitarbeiterstärke für Data Science, Datensicherheit, Data Mining, das ganze Thema. Ja, vielleicht ein bisschen so Drucklayout und so, also alles dieses Technische, also nicht einen Drucker anschließen, sondern wie ist das Look and Feel der Bewertungsreports, so die Faustformel, gemacht haben es zu wenige in den letzten Jahren. Aber es kommt jetzt, der Druck, also in den letzten 3 Jahren ist was entstanden. Viele Vorstände von den Banken kommen jetzt zu mir und wollen an den Bewertungsprozessen was tun. Die Bewertungsgesellschaften sind offener. Das war auch ein Grund, 2019 zur VDP Consulting zu gehen, das mit so anzupassen, aber der Markt war nicht reif. Wir haben auf jeden Fall den Druck, weil die Transaktionsmärkte zurückgegangen sind. Wir wollen alle unser Geld verdienen. Wir wollen ja nicht bloß Spaß haben und Sendungen mit der Maus spielen. Wir wollen was verdienen und ja, jetzt kommt langsam Schwung rein. Ich glaube auch in der eigenen Anwendung, das Haupt-KI-Tool an sich funktioniert nicht für eine Aufgabe. Also die Tools, die wir nutzen, die haben für eine Subaufgabe, also erklär mir, ob das, also wir haben eine KI mit der Firma MSG for Banking, die auch einen wunderbaren Podcast hat, Banking hoch 3, Banking KI hoch 3, kann ich nur empfehlen. Und mit denen haben wir eine KI geschrieben für Plausibilisieren von Gutachten. Die nutzt die LBBW auch im Plausibilisierungsprozess. Und pro Aufgabe, also erklär mir, ist die Baulast jetzt konsistent beschrieben, bewertet im Gutachten, ist die in Übereinstimmung mit der Wertermittlungsrichtlinie und mit bestimmten fachlichen Themen, die wir verwenden dürfen. Und da nutzen wir für so eine Aufgabe 3, 4 Schlüssel. Also es gibt nicht eine ChatGPT-Lösung, die wir für diese gesamte KI-Maßnahme nutzen, sondern bereits eben pro Datenpunkt dann vielleicht 3 Ansätze, um es dann eben quer zu verrechnen und diese Halluzinationsdichte oder Häufigkeit dann mit anderen weiteren Prozessen dann pro Aufgabe dann runterzudämmen. Okay. An sich wissen wir, dass die Qualität der KI-Lösungen in standardisierbaren Prozessen, also so wiederkehrende Prozesse, wie Mitarbeiterin nimmt sich ein Gutachten aus dem digitalen Laufwerk, guckt es sich an, tippt das ab. Das wäre so ein wiederkehrender Prozess. Mhm. Ja. Was würdest du denken, mit welcher Qualität schafft ein Mensch das?
Oh, das ist jetzt spannend, weil da kann man nur daneben liegen. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Aber sag es trotzdem.
Rede von Prozent, ja? Fehlerquote?
Ja, Fehlerquote,
Mensch. 40%.
Okay, also du bist schon so Anti-Mensch, aber du hast schon eine KI-Folge. Hast schon eine KI-Folge hinter dir? Ja, in der Tat. Ne? Also die Fehlerquote liegt so bei bis zu 60% im Prozess. Die Versierten schaffen es auf vielleicht 80% Erfolgsquote. Und dann bei 82% wird auch der Mensch schwach. Ich habe Fehler gemacht in meinem Berufsleben. Zum Glück nie haftungsrelevant. Und ja, das gehört ja auch zur Ehrlichkeit im Berufsethos dazu.
Oh, oder? Das fällt mir gar nicht.
Aber wir dürfen nicht springen, denn die KI schafft es auf eine Genauigkeit im Prozess, auf diese standardisierbaren Prozesse auf 92%. Aber die Frage war ja eine andere. Würden wir das Berufsbild nochmal wählen?
Ja, genau. Aber da würde ich gerne einschieben. Geht es dir auch so, wenn du Seminare besucht hast oder besuchst zu Themen, wo du dich jetzt noch nicht so gut auskennst oder was? dass du immer im Kopf durchgehst, verdammt nochmal, wo habe ich denn da alles früher mal Fehler gemacht? Was habe ich denn früher alles falsch gehört? Ich habe so ganz häufig immer Seminare für das, das hat jetzt ein bisschen abgenommen, aber so, ne, dann weiß ich nicht, war ich in einem Erbbaurechtsseminar und dachte, ach du heiliger
Gott, was hast du da? Ja. Also viele denken, ich bin ja auch auf ganz vielen Seminaren, in der Spitze, es war 2023, hatte ich 60 Seminartage. Plus Arbeit.
Ja.
Jetzt bin ich so runter auf 20 bis 30 Seminartage pro Jahr. Mache das auch gerne. Und viele auch meiner Freunde und also Freundeskollegen denken, ich weiß alles. Und da gibt es so Erbbaurechts-Spezialfälle. Da sage ich dann immer, hätte ich wohl auch so gemacht. Ja. Mittlerweile genau. Würde ich vielleicht aufs Klo gehen und ChatGPT kurz fragen. Genau. Es ist ja erstaunlich, was ChatGPT auch ohne es mit Kleiber zu füttern weiß. Das ist erstaunlich. Weil es gibt irgendwo da draußen, gibt es Leute, die Kleiber schon in ChatGPT reingefüttert haben und das Tool wird dadurch klüger.
Ich würde super gerne jetzt hier mal ganz kurz einen Mini-Monolog reinschieben, weil ich so ganz viele Sachen noch was sagen möchte.
Bitte, lieber.
So in Anbindung an diejenigen, die uns gerade zuhören, die ja ähnlich wie ich sehr, sehr am Anfang dieser ganzen Karriere stehen. Also ich finde gerade das Thema Fehler, was ihr gerade jetzt so schön erwähnt habt, würde ich hier gerne mal aufgreifen, weil ich auch jetzt in meiner sehr, sehr kurzen Berufsdauer, um jetzt mal auf dieses Berufsbild zurückzublicken, sagen muss, jeden Fehler, den ich gemacht habe, auch ich hoffe aktuell nicht haftungsrelevant, der war wahnsinnig wertvoll, weil der mir natürlich eine Entwicklung weitergebracht hat. Und ich, also wir haben ja gerade schon über das Thema Alter gesprochen, ich bin 27 Jahre alt und ich denke jetzt schon so an meine nächsten, wie lange werde ich wahrscheinlich noch arbeiten, 40, 45 Jahre, wenn wir mal realistisch sind. Und ich muss sagen, jeden Fehler, den ich jetzt gemacht habe, freue ich mich drüber, weil der mich natürlich dahin bringt, wo ich irgendwann mal hin möchte. Ja. Und das ist ja das Schöne in diesem Berufsbild, das ist so unfassbar weit gefasst. Deswegen ich jetzt hier nochmal diese menschliche Komponente gerne aufgreifen würde, von der ihr gesprochen habt.
Im Netzwerk, lass uns das weiterdenken, im Netzwerk vielleicht, weil wir hatten ja so ein Vorgespräch, das ist ein guter Punkt so, was macht denn der Einzelkämpfer dann mit seinem Fehler? Wo es keinen gibt, der ihm sagt, das ist ein Fehler. Komm mal zu, das ist ein Fehler.
Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem Thema, wird es den Gutachter so künftig noch geben? Ja, und da habe ich zwei Gedanken zu. Den einen würde ich gerne diskutieren, den anderen würde ich fast ein bisschen so in den Raum stellen und denken, ja, ist richtig. Wir haben trotzdem wer hat das immer so schön gesagt? Ein People-Business. Also in ganz, 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 ganz vielen Punkten dieses Jobs. Also
leider auch,
gerade auch im Hinblick auf das, Patrick und ich ja sehr, sehr viel unterwegs sind, nämlich gerade mit Privatkunden, nicht mit institutionellen Kunden, sondern mit der Erbengemeinschaft, mit dem nicht mehr lange verbunden sein
wollen. Auch bei institutionellen Kunden ist das wichtig.
Das kann ich mir vorstellen.
Und es gibt Kunden, die knackst du nicht, weil die Netzwerke so stark sind.
Genau. Und das finde ich essentiell, weswegen ich glaube, dass das neben diesen standardisierten Abbildungsmöglichkeiten durch technische Unterstützung trotzdem erforderlich ist, dass sich Leute mit diesem Beruf auseinandersetzen.
Ja.
Und noch dazu, und das ist auch so ein bisschen mein Gedanke, das ist vielleicht nochmal ganz kurz in den Raum geschmissen, jeden super Sonderfall wird ja aber auch die Technik nicht abbilden können, oder?
Doch.
Meinst du?
Ich glaube auch. Also das ist ja wie mit Empathie. Ich habe es ja schon mal, schon mal erklärt. KI ist ja empathisch, weil Empathie das Erlernen einer Reaktion auf eine bestimmte Begebenheit oder Situation ist. Ja, also ich habe eine Situation, dann lerne ich daraus und dann kann ich beim nächsten Mal angemessen reagieren. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als das, was auch menschliche Empathie ausmacht. Und genauso ist es natürlich, dass in solchen Spezialfällen sich auch KI weiterentwickelt. Ja, also wenn man sich die alten Modelle anguckt, dann wurden ja quasi Silbe für Silbe vorausgesagt. Ne? Also was ist die wahrscheinlichste nächste Silbe? Das sind in den ersten Modellen. Und jetzt ist es ja wirklich so, dass ich ja diese Chain of Thoughts habe. Das heißt, dass die Modelle sich ja Gedanken machen, wie löse ich dieses Problem und wie gehe ich daran? Und ich kann jeden nur einladen, mal einfach bei, weiß nicht, ChatGPT oder Gemini oder wie auch immer, mal einzugeben, wie bewerte ich den Kölner Dom? Ja. Und zwar, und dann sieht man auch diese Gedankenstrukturen, Gedankenkette, die dann da rauskommt. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Und da kommen immer neue Impulse. Und ich würde manchmal den Leuten wünschen, die sollen das mal mit, weiß ich nicht, GPT-3.5 ausprobieren. Da kommen noch ganz andere Dinge raus.
Ja, ich habe jetzt mehr so gedacht, ich habe mich in den letzten Tagen ein bisschen mit dieser Differenzierung Bewertungsgesetz und Baugesetzbuch auseinandergesetzt, weil ich das Thema jetzt hier auf der DigiCon Real tatsächlich ein bisschen mit hatte. Und das führt jetzt, glaube ich, hier zu weit. Aber das gibt ja die Möglichkeit durch uns, diese Standardisierung, die das Finanzamt vornimmt, zu widerlegen. Genau. Und der Tatsache, weil es Sonderfälle gibt.
Ja, genau.
Und dafür brauche ich ja immer.
Das Spannende ist, das gibt es in jedem deutschen Gesetzbuch. Also lass uns vielleicht nochmal die menschliche Komponente ein bisschen in den Vordergrund rücken. Für hätte ich das Berufsbild nochmal gewählt. Also nicht nur nach vorne gucken. Denn das hat auch so eine Netzwerkkomponente und eine Fachlichkeitskomponente, auch für die Jugend. Also wir reden in der Branche, das ist mir immer auch ein Herzensanliegen gewesen. Es gibt so viele, die denken, der Wert ist richtig, weil ich mich an die Regulierung halte. Mhm. Ja, das kann die Immo-Wert-V sein. Oder eben die Bellwert-V, vielleicht auch das Redbook der RICS, also Regulierungsgläubigkeit. Ne? Das Ergebnis ist richtig, weil der Weg dorthin richtig ist. Hm. Und in jeder Regulierung gibt es eine Ausstiegsklausel, die heißt mehr oder minder, wenn die Daten nicht gut genug sind, dann such dir andere Daten. Hm. Die einzige, die das nicht so richtig zulässt, ist die Bellwert-V, weil sie Mindestvorgaben als einzige wirklich dezidiert festschreibt und ist damit eben ein Sonderfall. Und diese Ausstiegsklausel im Steuerrecht führt dazu, dass wenn du einen Kunden steuerlich in der steuerlichen Bewertung gut beraten willst, du ja eigentlich zwei Gutachten schreiben musst. Nämlich erstmal den schematischen Wert nach Bewertungsgesetz und dann eben den Prüfwert, den musst du im Zweifel ja nicht ausarbeiten als vollständiges Gutachten, sondern eher mal berechnen und gucken, wo ist der Günstigkeitsfall.
Ja.
Das ist eine ganz tolle Situation. Und ich glaube schon, dass da, kommen wir doch wieder zu KI, für die Einzelkämpfer, die sich jetzt dann selbstständig machen wollen, dass da KI hilft, zu sagen, ne, also wie könnte ich jetzt den Kunden noch besser beraten, also nicht nur begleitet. Denn die Frage ist, wie schaffen jetzt junge Menschen den Weg zur Immobilienbewertung?
Ne? Ja, genau.
So, was passiert da draußen? Es gibt viele berufsständische Messen, auch die Bewertungsabteilungen von großen Banken sind mit dabei und beißen sich aber auch die Zähne aus. Weil sie konkurrieren mit anderen Berufsbildern, fallen hinten runter. Es gibt die ganz wundervolle Initiative der Hypcert, wesentlich begleitet von Tanja Reis und auch Matthias Kirsten von der Value AG, Tanja Reis von der Hypcert, in der Hypcert Summer School, wo sie Hochschulabsolventen einladen, sich das Berufsbild der Immobiliengutachter näher anzusehen und eben die Verknüpfung bieten zu Bewertungsgesellschaften, die sich vorstellen dürfen mit witzigen Fällen, mit fachlichen tollen Fällen, mit so arbeite ich. Andreas Kuhnert von der VDP Research zeigt, wie er Daten analysiert. Richtig toll. Es gibt das wundervolle duale Hochschulkonzept der Hochschule Sachsen-Anhalt. Mhm. Klar, auch noch mit den Bachelor- und Masterstudiengängen, die nur sind. Ja, und wie stehen wir da? Ne? Also wie schaffen wir es dann, diese Fachlichkeit dann da reinzufinden? Mhm. Denn KI hin oder her, wir müssen erstmal unser Geld verdienen, du brauchst die Kunden.
Also so ist es, ja.
Genau, wie schaffen wir es, an gute junge Menschen zu kommen, die noch die Liebe haben und die Leidenschaft haben, sich dieses Bewertungsgesetz, das Baugesetz zu schnappen, wie du, Anne? Wie schaffen wir das? Wie kriegen wir die jungen Leute? KI hin oder her?
Wir stellen immer gerne dazu die Frage, was macht eine Immobilienbewertung sexy?
Oh ja.
Was würdest du sagen?
Ich habe mich immer als Verstehbarmacher gesehen.
Ja, das ist Jörg schön.
Jörg Kuttig, mein Ex-Chef, hat zu mir gesagt, du bist eigentlich gar kein Gutachter. Und ich habe es auch als Kompliment gesehen.
Ein ja.
Ich glaube, ein guter Gutachter, der schreibt ein gutes Gutachten, das ist gerichtsfest und auch die BaFin wird sagen, das ist ein richtig tolles Gutachten. Die lesen das in Papier. Und ich glaube, ein guter Gutachter kann es in einfachen Worten erklären. Und sieht und versteckt sich nicht hinter der Bewertung. Auch eine gute Gutachterin.
Und erklärt es vor allem auch. Ja, das ist was ich teilweise bei, ohne jetzt da, wie soll ich denn sagen, irgendwie was gegen Berufsstand zu äußern, aber bei älteren Kollegen manchmal wahrnehme, dass die Gutachten sehr, sehr schwierig nachvollziehbar sind. Also man wird sich so ein bisschen so eine Hoheitsposition...
Die sind gottgegeben.
Ne? Ja, genau. Ja. Ich mache das jetzt, weil Kraft meines Amtes ich das jetzt hier so festlege. Und jemand, der sich damit nicht aus... Ich weiß das, weil wir haben ein Haus aus einem Betreuungsfall gekauft, privat, und da gab es ja ein Verkehrswertgutachten und Vollgutachten von einem Ölhof dazu. Und das war halt für jemanden, der gar nicht weiß, was da drin vorgeht, überhaupt nicht nachvollziehbar. Der hat sich vielleicht gefreut, dass der Wert recht gering war und der dann noch bezahlt wurde. Ja. Für jemanden, der sich aber damit auskennt, überhaupt nicht nachvollziehbar. Das finde ich so schade. Ne? Deswegen bin ich so froh und dankbar, dass ich durch deine Praxisschule gegangen bin, zu sagen, erkläre. Weil je mehr du erklärst, das merke ich momentan, desto weniger Nachfragen bekommst du natürlich auch dazu. Ne?
Wir haben die Menschen in unserem direkten Netzwerk, die uns betreffen. Ihr habt eine gemeinsame Sozietät, ihr habt euer Netzwerk. Du hast mir vorher erzählt von dem, ihr habt auch so ein Jugendnetzwerk.
Cäsar. Genau. Ja. Und das ist, glaube ich, aber etwas, das ist ja noch etwas Besonderes, also dass wir uns darum kümmern. Und das ist was die Hypcert sehr gut gemacht hat, was, finde ich, viele andere noch auch besser machen könnten. Mhm. Man hat ja sich lange Zeit darauf ausgeruht, dass es einen guten Kreis von Sachverständigen gab Und wir hatten letztes Jahr ein sehr schönes Gespräch, das war letztes Jahr im Juni, mit der DIHK. Mhm. Und zwar ging es da um die Zahlen der öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen in allen Industrie- und Handelskammern in Deutschland. Mhm. Und was glaubst du, wie viel, also Stand Sommer letzten Jahres, wie viel öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Immobilienbewertungen gibt es in Deutschland?
Ich schätze auf 1400.
998 waren es damals. Okay. Tendenz stark sinkend. Mhm. Und auch da hat man sich dann plötzlich Gedanken gemacht, wie kriegen wir das hin? Und wenn man jetzt auf der anderen Seite sieht, dass fast jede Bundesregierung uns mit irgendwelchen Geschenken bewertungsmäßig bedenkt, ja, Grundsteuer, was auch immer, dann wird das immer wichtiger. Mhm. Und jetzt, wo wirklich der Bedarf riesig ist, jetzt kommen dann die endlich, Gott sei Dank, die ersten aus dem Pushen, wobei die Hübzeug macht schon ein bisschen länger, ja. Und wir haben quasi genau das aufgegriffen. Wir sind hingegangen und haben gesagt, wir wollen diesen Jungs und Mädels, die da aus der, die gar nicht mehr so jung und sind eigentlich, meistens, naja, außer dir jetzt. Naja, aber es heißt ja also berufsjung. Ne? Wir haben ja durchaus im CESA auch Leute, die sind über 50.
Ja. Und wollen sich halt nochmal für diesen Beruf entscheiden. Das ist auch so ein
Thema. Das ist auch so ein Thema, das sollten wir noch besprechen, so Quereinsteiger, so mit fortschreitenden Semestern und so. Aber bleiben wir mal bei den Jungen.
Genau, und die holen wir da ab, weil ganz häufig so das Gefühl entsteht, ihr habt bezahlt, ihr dürft jetzt gehen, ja, geprüft und weg. Und da müssen wir von weg. Und dann wäre es schön, wenn wir das auch ein Stück weit vereinheitlichen können. Wir sind ja, also diese altgedienten Herren, die haben alle ihr Verdienst, würde ich gar nicht sagen, ob es ein Kleiber ist, ob ein Sprengnetter ist, wie auch immer. Aber diese Zeiten sind vorbei.
Genau.
Und wir können ja zusammenrücken.
Ja, es ist, ich glaube auch, was die alten Gutachtergarten auch ausgezeichnet hat, das ist natürlich eine enorme Verweildauer beim Arbeitgeber oder im Berufsbild an sich. Das hat sich gewandelt, bei mir ja auch. Ne? Mhm. Gelernter Bankmitarbeiter aus dem Kredit. Ich habe auch 2 Kreditanalystenscheine, Gutachter, jetzt bin ich Berater, Prozessstrategieberater mittlerweile. Ganz, ganz komplex. Ich glaube, welche Geschichte wollen wir noch erzählen für die Jungen? Da würde mich euer Bild interessieren. Wir haben es ein bisschen so vorgesprochen. Wie schaffen wir es, dass in 5 Jahren auch wieder jemand erzählt? Ich würde immer wieder Gutachter werden. Gestern Abend beim Abendessen vor den Ongeo-Days sind die heimlichen Ongeo-Abende.
Ist das so?
Ja, das ist, ja.
Verdammt.
Ja, das gibt's aber überall. Ich habe es auch bei anderen Veranstaltungen gelesen, aber ich komme von ab. Also insofern, mir wurde erzählt, das Thema Ghosting scheint auch in der Immobilienbewertung angekommen zu sein. Junge Mitarbeiter sagen, ich komme zu Ihnen in die Sozietät, in die Bewertungsgesellschaft. Der Vertrag wird rausgeschickt und dann ist Schweigen im Walde. Der Bewerber, die Bewerberin ghostet dich. Warum ist das so? Und wie schaffen wir es, die Geschichte zu erzählen, den Spirit zu entfachen, weil mit Restnutzungsdauergutachten und mit Grundsteuergutachten und Bewertungsgesetz schaffe ich es nicht, oder?
Da locke ich niemanden in mein Unternehmen. Nee. Ja, ich glaube grundsätzlich erstmal, jetzt sprichst du ja so ein bisschen mein Kommunikationshirn an der Stelle. Kommunikation hat sich insgesamt verändert und mit WhatsApp und wie es alles heißt, ist es natürlich so, dass es sehr einfach ist zu ghosten und viele Menschen, glaube ich, haben mittlerweile den Transfer vollzogen, dass sie das auch in die reale Welt, in der realen Welt zu machen. Es war ja schon immer schwer, sich zum Beispiel für Fehler zu entschuldigen. Ja, der Mensch ist ein mangelorientiertes Wesen und dementsprechend nimmt er zwar alle Fehler wahr, aber kann dafür dann auch irgendwie nicht einstehen in vielen Fällen. Und ich glaube, die Situation, die dann noch dazu kommt, dass du dir eigentlich ja als junger Sachverständiger ja deinen Job, also deinen Arbeitgeber eigentlich aussuchen kannst, führt dazu, dass dieser Anstand, das muss man echt sagen, finde ich, dieser Anstand nicht mehr da ist zu sagen, du, danke für dein Angebot, danke für die Mühe, die du dir gemacht hast, aber ich habe jetzt ein besseres Angebot bekommen. Und das, glaube ich, ist ich glaube, das ist kein gutachterspezifisches Problem, das ist ein gesellschaftsspezifisches Problem. Aber auch ja, also ich stelle das auch fest. Wir haben eigentlich immer, Anne, du darfst dich nicht so viel bewegen, dein Stuhl quietscht.
Ich bin zu schwer.
Wenn wir zum Beispiel, wir antworten immer innerhalb einer Woche auf Bewerbungen. Und wenn wir Nachfragen haben, ich sage dir ganz ehrlich, in 8 von 10 Punkten kommt da nichts mehr.
Ich glaube, die Frage ging auch sehr, sehr in diese Richtung, wie bekomme ich denn überhaupt jemanden dahin, dass er sich für diesen Job, ne, bevor er erstmal eine Bewerbung abschickt. Und ich finde, dazu ist die Transparenz ein enormer Mehrwert. Ja. Also ganz ehrlich, ich stand vor diesen 16 Bänden, springende der Markt, ich mach da mal einen Kommentar. Hm. Und ich wusste ja gar nicht, was da abgeht. Ich wusste überhaupt gar nicht, was macht denn ein Gutachter. Das macht, also für mich hat es etwas Magisches gehabt, deswegen wollte ich das ja entschlüsseln und lernen. Aber ich glaube, viele wissen gar nicht, wie, was sind denn so meine Tätigkeitsbereiche. Viele lernen das kennen, habe ich bei uns im CESA zum Beispiel festgestellt, über einen anderen Beruf. Hm. Ja? Sie gehen in die Bank und merken, ach, da gibt es ja Immobilienbewertung. Sie sind selber Immobilieninvestor und kriegen irgendwann mit das Gutachten geschrieben.
Arbeiten beim Projekt.
Ja, haben. Sind Makler und haben vielleicht Auftragsprobleme, ich weiß es nicht. Das ist ja auch so eine Entwicklung, muss man
ja,
ganz ehrlich
sagen. Aber das ist auch nicht schlimm, weil Makler ja den Wert und den Markt sehr gut verstehen. Ne? Also die Methodenkompetenz, die dann in irgendwelchen Richtlinien steht, die muss man dann noch ein bisschen büffeln. Das tat mir auch weh. Und da ist vielleicht auch eine Hürde da. Aber ansonsten, viele Makler können sehr gut bewerten.
Ja, weil sie den Markt kennen, definitiv. Ja. Also ich glaube, das ist die Herausforderung, Immobilienbewertung, kommen wir zum Anfassbar machen, anfassbar zu
schaffen. Ja, wie machen wir es anfassbar? Ja. Weil wenn ich jetzt ne, Bewerber bin bei dir im Büro und du sagst, ja, da ist die Bibliothek, da steht halt BKI und dann siehst du da die ganzen Mäuse, die am Schreibtisch sind und sagst, ja, der Max ist gerade nicht da, weil er ist gerade besichtigen. Ja, was ist da anfassbar?
Also was wir zum Beispiel gemerkt haben tatsächlich, das ist dieses Lautsein in Anführungszeichen. Also das machen ja schon sehr, sehr wenige freie Sachverständige, sich so richtig mal nach außen hin zu präsentieren. Das habe ich so das Gefühl. Und das ist kommt
eine Lücke,
eigentlich
sehr gut. Ja, oder auch mal sich hinzusetzen. Ich weiß noch, wir waren bei Spangnetter auf dem Jahreskongress und haben eine Panel-Diskussion über Verdienstmöglichkeiten für Immobilienbewerter. Ja. Mhm. Und das Feedback, was ich ohnehin nur danach bekommen habe, toll, dass du das gemacht hast. Das wäre früher undenkbar gewesen, dass sich hier Leute offen über ihre Einkünfte unterhalten. Mhm. Mhm. Und ich finde, ja, aber wenn ich doch für einen Job überzeugen will, dann muss ich den Leuten doch auch erzählen, was sie, leistungsabhängig natürlich, für eine Vergütung erwarten können.
Ja, weil wir, wie du hast es vollkommen richtig gesagt, Markus, mit anderen Berufsbildern konkurrieren. Ja, und...
Das ist ja schon, wenn ich, also ich habe einen Lehrauftrag an einer Hochschule, das ist ein Wirtschaftsingenieurwesen, Studiengang mit Schwerpunkt Bau und Immobilien. Und wenn ich dann frage, wer von euch möchte denn mal Gutachter werden, da geht keine Hand hoch. Die wollen ne, Portfolio-Manager werden, Asset-Manager, was weiß ich was, Makler, wie auch immer. Da sagt keiner, oh, ich möchte mal Sachverständiger werden. Das kommt dann irgendwann später erst. So. Und da müssen wir halt, ja, genau, konkurrieren und deshalb kommen dann auch mal, auch zu späteren Jahren dann mal Leute zu uns und sagen, weiß ich nicht, wir haben jetzt eine dabei, die hat gesagt, ich bin mein ganzes Leben lang durch ganz Europa gereist und habe Projektentwicklungen für Gewerbeimmobilien gemacht und ich möchte jetzt einfach mal runterfahren, ich möchte jetzt mein Ding machen, ich möchte das Wissen, was ich habe, einsetzen, um Gutachten zu schreiben, aber ich habe keinen Bock mehr, durch ganz Europa zu reisen.
Mhm. Ja, ich weiß manchmal auch nicht, ob Bewertung immer der Anfangspunkt der Karriere sein muss oder der Endpunkt vielleicht auch manchmal sein sollte.
Vielleicht ist das Ende.
Das Ende?
Das Ende.
Das sagen aber viele tatsächlich, dass sie sich vom Makler zum Beispiel so in den 20ern, 30ern hin zum Sachverständigen in den 40ern, 50ern entwickeln, um dann gediegen irgendwann die Obrigkeit zu sein, die ihren Makler
weiß. Ach nee, das ist nicht die Perspektive, sondern
ich habe schon diesen Erfahrungsschatz.
Ne? Denn mein Stuhl quietscht.
Nee. Ja, denn es ist ja nicht nur Methodenkompetenz ne? oder quantitatives, statistisches Arbeiten. Es ist ja auch den Markt von morgen zu verstehen. Das heißt, im Rahmen von Funktionalität, Lage und auch den Möglichkeiten, den finanziellen Möglichkeiten, dem Bedarf der Zukunft zu interagieren. Und ja, ich glaube schon, dass da eben Erfahrung am Objekt hilft. Ich habe viel Erfahrung gesammelt. Und du, Anna, hast mir was voraus. Du hast selber auch schon Mietverträge abgeschlossen. Du hast selber Bewirtschaftungskostenabrechnung.
Gottes Willen, das war ja Aufträge. Weiß ich nicht, Auftragsmanagement, Facility Management. Deswegen halte ich Facility Management so hoch, weil ich der Meinung, das ist nicht der neudeutsche Hausmeister.
Hatten wir auch schon im Podcast.
Ja, lebenszyklusorientierte Immobilienbewirtschaftung.
Ich habe auch Besichtigungen immer am liebsten mit Hausmeistern gemacht.
Ja, ja also, na klar.
Das sind wirklich die Schlüsselpersonen.
Ja. Genau. Und die sind auch ehrlich zu dir.
Ja, genau. Ja. Manchmal bin ich zu ehrlich, tatsächlich haben wir festgestellt. Sagen Sie das bitte nicht im Interessenten. Ja. Nein, sehr, sehr cool. Also wir halten fest, letzten Endes, Megajob. Man würde sich wieder dafür entscheiden. Es gibt auch, und ich glaube, das hast du heute nochmal richtig, richtig toll herausgestellt, es gibt halt auch nicht nur die Sachverständigen, die, wie wir jetzt vornehmlich mit der Erbengemeinschaft zu tun haben, was nochmal ein richtig cooler Job ist, sondern es gibt halt auch diesen größeren Bereich der Immobilienbewertung, der genauso Nachwuchs
sucht. Ich war auch Nachschauprüfer für die EZB, ist der Fachbegriff. Das heißt, die EZB hat eine Prüfung gehabt bei einer Bank und danach gibt es dann 2 Jahre später eine zweite Prüfung. Dann wird überprüft, ob die betreffende Bank alles eingehalten hat. Insofern, ja, also Immobilienbewertung findet überall statt, egal ob reguliert oder nicht. Und insofern haben wir ganz viele Themen, wo wir uns einbringen können. Ich glaube auch zum Thema Stadtplanung. Wie soll die Stadt von morgen aussehen? Wie soll unsere Gesellschaft vor Ort funktionieren? Das Thema Einzelhandel, was auf der Kippe ist. Wenn wir als Bewerter verstehen, dass es nicht nur um den Marktwert geht oder Beleihungswert, sondern eben auch um die Frage geht, funktioniert das Objekt dort? Und Bewerter sich rausigeln oder Makler sagen, ja, das mache ich doch den ganzen Tag. Dann findet da auch Bewertung statt. Ja. Bewertung klebt allzu oft an irgendeinem Endwert. Aber die Zwischenbewertungsschritte vergessen wir und da bewerten wir. Ja.
Aber richtig.
Genau.
Ich finde, das
genau.
war ein sehr schönes Schlusswort.
Ja, absolut.
Frage trotzdem nochmal an dich. Du hast ja vorhin schon was sehr unter... Also ich habe erzählt, wir schließen gerne mit dieser Anekdote nochmal ab. Hast du noch eine für uns?
Ja, eine der witzigsten Anekdoten, die ich habe, gerade unter diesem Altersaspekt, war, ich war damals Standortleiter bei einer Bewertungsgesellschaft und war 28, 29. Und habe dann den Standort ja wieder versucht aufzubauen, hatte dann noch 2 Mitarbeitende, die waren beide älter als ich und eine Mitarbeiterin, die war deutlich älter, so 15, 20 Jahre älter als ich. Und mit ihr war ich auf Besichtigung, weil ich war zertifizierter Gutachter und irgendjemand zertifiziert ist, musste unterschreiben, ganz formalistisch. Und sie, die Kollegin, meine Mitarbeiterin, hat das Gutachten geschrieben und wir waren im Taunus bei einem pensionierten Mitarbeiter aus der Pharma-Chemieindustrie aus der Region Frankfurt. Und wir stehen da in dieser Villa an der Terrasse mit Blick auf den Garten und meine Mitarbeiterin geht in den Garten raus, fotografiert das Haus von außen. Ja, und der Eigentümer, Seniorer Herr, Kaschmirpullover, Hemd drunter, weißes Haar, sehr stilistisches Haus, der guckte mich an und sagt, na, junger Mann, ist auch mal schön, dass wir mal rauskommen, dass wir jetzt alles lernen, wie alles läuft in der Bewertung. Und zeigt ihn mir, kriegen sie alles gezeigt. Und gucke ich ihn an und dachte mir, ach, das ist es nicht wert. Und ich habe gesagt, ja, das ist gut rauszukommen. Und that's it. Ja. Menschlich bleiben ist auch. Ne? War empathisch.
Genau. Vollkommen richtig. Cool. Markus, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für den Input. Ich glaube, das war nochmal eine ganz andere Perspektive, die wir heute eingenommen haben. Ich glaube, wir haben auch einen Rekord schon wieder gebrochen für die Zeit.
Oder? Wir sind bei 50 Minuten.
Ha, cool. Nee, tatsächlich ist es nicht die längste Folge, aber trotzdem, das war es ja auch wert, der ganzen Sache mal den Raum zu geben. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Gelegenheit. Ein Lob noch an der Stelle. Ich glaube, Patrick, du machst das auch gut, ganz generell auf deiner Internetseite. Viele große Sachen brichst du runter. Du hast so einen kleinen Gesetzesvergleich für Wertverfahren. Es ist ein toller Spirit, den ihr habt. Ich habe selber einen Podcast angefangen. Ich habe ihn nicht durchgehalten. Ich finde das bemerkenswert. Fast jede Woche kommt was raus. Macht weiter so. Danke für die Gelegenheit.
Dankeschön. Danke,
Markus. Also, geht raus in die Welt und bewertet.
Aber richtig.
Tschö.
Ciao.
Euer ImmoMarkt2Go. Kompaktes Immobilienwissen in Kürze. Beim Abriss von Gebäuden fallen in Deutschland jährlich über 200 Millionen Tonnen Bauabfälle an. Dabei stecken in jedem Haus wertvolle Materialien, die wiederverwendet werden könnten. Um das Recycling zu fördern, hat das Leibniz-Institut ein bundesweites Materialkataster veröffentlicht. Es zeigt, was in den 51 Millionen Gebäuden in Deutschland verbaut ist. Vor allem Beton, Ziegel und Kalksandstein. Zusammen binden sie rund 2,8 Milliarden Tonnen CO2. Das Kataster hilft Kommunen abzuschätzen, welche Baustoffe beim Rückbau wiederverwertbar sind und wie viel davon für Neubauten genutzt werden könnte. Parallel dazu bietet die digitale Plattform Madasta individuelle Materialpässe für Gebäude. Sie erfassen, was verbaut wurde, wie zirkulär es ist und wie viel Wert sich daraus noch ziehen lässt. Ziel ist eine echte Kreislaufwirtschaft im Bau, digital, datenbasiert und effizient. Das war euer ImmoMarkt2Go. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.